Absenzen. Als Benjamin nach seinem Fahrradunfall aus dem Koma erwachte, sah er zwei Ärzte an seinem Bett, die sich aufs Haar glichen. Der eine beugte sich über ihn und leuchtete ihm mit einer kleinen Taschenlampe in die Augen. Der andere hatte sich zunächst auch über ihn gebeugt, dann blickte er auf seine Armbanduhr, gähnte, setzte sich auf die Kante von Benjamins Krankenhausbett und begann sich ausgiebig den Rücken zu kratzen. »Na, wie geht es uns denn?« fragte der erste Arzt aufmunternd und zog ein kleines Gummihämmerchen aus seinem Kittel. Benjamins Zunge war noch zu schwer, als dass er hätte antworten können. »Na komm schon, zeig her«, sagte der Arzt freundlich. »Ganz locker.« Dabei bewegte er prüfend Benjamins Arme und Beine hin und her, bis er unvermittelt mit dem Hämmerchen anklopfte und Benjamins Gliedmaßen wie die Zeiger eines Batterieprüfgeräts ausschlugen. »Helga wartet«, warf sein Kollege ungehalten ein. »Du musst sie wenigstens anrufen.« Der Angesprochene ignorierte den Einruf. »Wie fühlst du dich?« fragte er Benjamin. »Alles in Ordnung? Weißt du, wie du hierher gekommen bist?« Benjamin gab einen kleinen Krächzer von sich und schüttelte den Kopf. Sofort begann der Raum zu kreisen. Der zweite Arzt sprang auf und beide beugten sich besorgt über den Jungen. Benjamin konnte sehen, dass wirklich einer genau wie der andere aussah, nur dass der eine einen erschöpften Eindruck machte, während der erste immer noch freundlich lächelte. »Na, das werden dir deine Eltern wohl erzählen wollen«, fuhr der erste fort. »Die werden sich freuen, wenn sie hören, dass du wieder wach bist.« Benjamin nickte. Er konnte mit dem Begriff Eltern noch nichts anfangen. Es erinnerte ihn an etwas, aber er wusste nicht genau an was. »Komm«, drängte der andere Arzt und zog seinen Kollegen am Ellbogen. »Ich sage deinen Eltern eben Bescheid«, sagte der Erste zu Benjamin und ließ sich aus dem Zimmer ziehen. Benjamin starrte auf die Decke über sich und übte seine Stimme. »Hallo«, sagte er. Als seine Mutter eintrat, wusste er sofort wieder, was Eltern hieß. Und alles andere auch, bis hin zu Tante Hetis geblümtem Morgenrock und Opas Rülpsen, wenn er sich nach dem Essen befriedigt in seinen Ohrensessel plumpsen ließ. Benjamins Mutter weinte, als sie hereinkam. Sie kniete neben seinem Bett nieder, ergriff seine Hand und bedeckte sie mit Küssen. Sein Vater stand hinter ihr und sah seinen Jüngsten unverwandt an, während die Mutter ihr Schluchzen zum Staccato steigerte. Benjamin war das peinlich. Er sah lieber auf seinen Vater, der seinen Blick mit den Augen festhielt. Ein zweiter Vater trat neben den ersten. Er klopfte der Mutter auf die Schulter. »Reiß dich doch mal zusammen, Elke«, sagte er leise. »Sei doch nicht gleich so hysterisch.« »Was ist hysterisch?« fragte Benjamin, aber die Frage ging im Aufschrei seiner Mutter unter. »Du bist wieder bei dir«, rief sie. Sie beugte sich über ihn, umarmte und küsste ihn. Der Vater sagte nichts und guckte nur ernst auf seinen Sohn, aber sein Doppelgänger hatte die Hand nicht von Mutters Schulter genommen. Er zog an der Schulter, um sie von Benjamin wegzuzerren, aber er kriegte sie kein bisschen bewegt. Der Arzt trat wieder ein, und der zweite Vater verschwand. »Wie sieht es aus?« fragte er. »Hat er sie erkannt?« Der Vater ließ den Blick nicht aus Benjamins Blick. »Ich weiß nicht, ob er ganz da ist«, sagte er leise zu dem Arzt, so als ob die Mutter ihn nicht hören sollte. Die Mutter machte jetzt Platz, und der Vater konnte Benjamin vorsichtig drücken. »Hallo«, sagte Benjamin. Der Arzt lächelte beruhigend. »Behalten Sie ihn gut im Auge«, sagte er, »und berichten Sie mir, wenn Ihnen irgendetwas auffällt.« Am nächsten Tag kam Tante Heti. Als sie das Krankenzimmer betrat, drängelten sich zwei andere Tante Hetis mit ihr hinein, und während sie aufgeregt schnatternd an seinem Bett standen, tauchten zwei weitere Tanten auf. Sie untersuchten das Zimmer, flirteten mit dem Arzt, unterhielten sich mit ihm über Benjamins Gesundheitszustand, machten Benjamins Bett und streichelten ihm die Haare aus der Stirn. »Absenzen«, nannte der Arzt Benjamins Zustand. Er kam jetzt meistens alleine. aber er brachte andere Kollegen mit, die Benjamin begutachten sollten. »Das ist leider ein häufiges Risiko bei einem solchen Hirntrauma«, erklärte er den besorgten Eltern. »Da sind Vernarbungen und an genau den Stellen sind die synaptischen Verbindungen gestört. Es kommt zu Kurzschlüssen im Gehirn, eine Form von epileptischen Anfällen. Ihr Sohn erleidet einen Krampfanfall, der sich allerdings ausschließlich im Gehirn abspielt. Er tritt einfach für Sekundenbruchteile weg.« Benjamin verstand, dass damit die Momente gemeint waren, wo er diese anderen Menschen sah, die die anderen nicht sehen konnten. Er wusste, dass er nicht weg war, im Gegenteil, er war mehr da als alle anderen. Aber es war verrückt, deshalb sagte er lieber nichts. Man machte EEGs, gab ihm Medikamente und zapfte ihm Blut ab. Die Medikamente machten ihn träge und das Blutabnehmen war ihm ein Horror. Es änderte nichts. Er gewöhnte sich an die Doppelgänger, versuchte sich nichts anmerken zu lassen und der Arzt sprach von einer Besserung. Es gab Momente, wenn Benjamin in der U-Bahn fuhr, wo er laut loslachte. Da standen all die stoisch dreinblickenden Menschen und zwischen ihnen wuselten ihre alter Egos, schnatterten aufgeregt, taten Ungehöriges oder sagten sich Unerhörtes. Er sah Männer, die sich im Schritt kratzten oder jungen Mädchen Avancen machten, Frauen, die sich vor den spiegelnden Fensterscheiben ihre Frisuren ordneten und den Lippenstift nachzogen. Andere schmähten sich gegenseitig oder redeten laut vor sich hin, indem sie wilde Grimassen zogen. Aber wenn Benjamin losprustete, war er es, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte. Schlimm war es zu Hause. Nur Opa saß in seinem Sessel und blieb da auch sitzen. Die Geschwister waren mal allein, mal zu zweit, je nach ihrer Stimmungslage. Vater hatte meistens schon ein neben sich gehen, wenn er hereinkam. Aber er verhielt sich ruhig. Das alter Ego seiner Mutter jammerte den ganzen Tag. Aber Tante Heti war nicht zu ertragen. Sie machte allen Ernstes seinem Vater Liebesanträge, während Mutter daneben stand. Steffi, Benjamins Schwester, fragte sie nach ihren Freundinnen aus. Und an Dominik, dem Ältesten, hatte sie ständig etwas auszusetzen. Ob es sich auf seine Rapperhose bezog, die er tief im Schritt hängen hatte, auf seine Piercings in Augenbrauen und Ohren oder seine abendlichen Musikhörgewohnheiten. Benjamin hätte zu gern gewusst, was sie zu ihm zu sagen gehabt hätte, bevor er diesen Unfall hatte. Jetzt war er ihr unheimlich. Wenn Benjamin anfing, die vielen Tante Hetis zu fixieren, zogen sie sich schnell hinter die eine Tante zurück und verstummten. Nur eine von ihnen guckte dann noch vorsichtig über die Schulter der Tante, beäugte Benjamin kritisch und wisperte, »Der gehört in ein Heim, der ist ja nicht mehr normal im Kopf.« Es war kurz vor Weihnachten und die Zeit der Heimlichkeiten. Benjamin mühte sich, die Ohren zuzuhalten, weil er nichts mehr liebte als die Überraschung am Heiligabend, wenn alle ihre Geschenke auspackten. Aber es blieb nichts mehr vor ihm verborgen. Eine Woche vor Heiligabend besorgte Vater den Weihnachtsbaum. Er wurde ins Wohnzimmer getragen und bekam den Platz am Fenster, wo sonst Opas Ohrensessel stand. Der Sessel wurde auf Opas Zimmer gewuchtet und Opa kam nur noch zu den Mahlzeiten ins Wohnzimmer. Benjamin wünschte, man hätte Tante Heti gegen den Baum tauschen können. Da Vater bis zum letzten Tag arbeiten musste, Dominik sich mit seinen Freunden in dem Proberaum des Jugendtreffs verbarrikadierte, wo sie mit ihrer Band Hasslieder gegen die Frömmelei übten, Steffi über die Weihnachtsmärkte tingelte und Mutter tagelang in der Küche wuselte, blieb es Benjamin vorbehalten, mit Tante Heti den Weihnachtsbaum zu schmücken. Das war kein leichtes Unterfangen, weil man dazu auf eine Leiter steigen und sich Gegenstände anreichen lassen musste, die dann nach Tante Hetis Diktat höher oder tiefer in den Baum gehängt werden sollten. Benjamin stand ganz oben auf der Leiter, so dass er eben an die Spitze des Baumes kam, wo der große goldene Stern schon befestigt war. Er hatte einen kleinen Rauschgoldengel in der Hand, einen mit einer Trompete, und hielt ihn nach Tante Hetis Anweisung rechts unterhalb des Sterns an einen Zweig. »Nein«, sagte die andere Tante Heti, die auf der anderen Seite der Leiter stand. »Das ist zu dicht, er muss mehr nach rechts.« Die dritte Tante Heti, die gerade noch damit beschäftigt gewesen war, die Lametta-Fäden im unteren Bereich des Baumes auseinanderzuzupfen, richtete sich jetzt interessiert auf und rieb sich mit der rechten das schmerzende Kreuz. »Nein, das sieht nicht aus«, beschied sie den beiden anderen. »Häng ihn etwas tiefer zu dem Posaunenengel.« Eine vierte Tante Heti, die gerade am Fenster nach Vater Ausschau gehalten hatte, mischte sich in die Engelsdiskussion ein und fand den Engel genau unterhalb des Sterns viel passender. Und eine fünfte ärgerte sich gerade lautstark darüber, dass Mutter die Plätzchen in der Küche wieder anbrennen ließ. »So?« fragte Benjamin und hielt den Trompetenengel irgendwo in die Mitte. Tante Heti platzte der Kragen. »Komm runter, es reicht«, schnaubte sie. »Du bist ja zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Geh besser mal in dein Zimmer und räum auf.« Benjamin kletterte gehorsam die Leiter herunter, aber Tante Heti hielt ihn unten fest. »Das könnte dir so passen«, sagte sie wütend. »Du kannst gefälligst helfen.« Die anderen Tanten standen um Benjamin herum und gaben ihm Anweisungen, was er tun und lassen sollte. Benjamin sah sie ratlos an und wartete ab. Tante Heti packte ihn grob bei der Hand, hieß ihn die Leiter festhalten und wuchtete sich nun selbst die Sprossen hoch, während alle anderen Hetis aufgeregt schnatternd um die Leiter herumstanden, Benjamin beschimpften, Tante Heti zurückzuhalten versuchten und nach seinem Vater um Hilfe riefen. Als Tante Heti oben angekommen war, fiel ihr erst auf, wie schlampig Benjamin den Stern an der Baumspitze befestigt hatte. »Das ist ja lebensgefährlich«, rief sie empört. »Wolltest du uns erschlagen mit dem Messingteil? Ein Windhauch, und der Stern wäre heruntergekracht. Na, das hätte ja eine schöne Bescherung gegeben.« Sie mühte sich umständlich, den mit einem Draht festgebundenen Stern wieder zu lösen. Dabei neigte sie sich vor und zurück, um den Baum fassen zu können. Die Leiter fing bedenklich an zu schwanken. »Nicht doch«, riefen die anderen Tanten. »Siehst du nicht, was du deiner Tante antust? Oh, wenn doch bloß Heinrich da wäre«, seufzte die eine. »Muss der immer bis zum letzten Tag arbeiten, statt hier zu Hause zu helfen?« »Das ist ja schließlich Männerarbeit«, pflichtete die nächste ihr bei. »Und Elke verkriecht sich in der Küche, typisch.« »Und besser ein paar verkohlte Kekse als ein misslungener Baum«, kicherte wieder eine andere. Benjamin hatte das Gefühl, dass ihm von all den Tanten schwindelig wurde. Er hielt sich an der Leiter fest, aber die Leiter bekam jetzt Schlagseite. Es gab einen vielstimmigen Aufschrei, und dann stürzte die eine Tante Heti, die ganz oben auf der Leiter gestanden hatte, kopfüber zu Boden, während die schwere Holzleiter sich krachend auf Benjamins Kopf senkte. Als Benjamin wieder zu sich kam, war es merkwürdig ruhig um ihn herum. Seine Mutter hielt seinen Kopf auf ihrem Schoß und blickte ihn an. Sie hatte Tränen in den Augen und vermochte kein Wort herauszubringen. Tante Heti hatte sich neben ihm aufgerichtet und hielt sich den Kopf. Außer ihnen dreien war niemand im Zimmer. Benjamin blickte zur Decke und probierte seine Stimme aus. »Hallo«, sagte er. Der Stern hing etwas schief in der Baumspitze, aber sonst schien alles in Ordnung zu sein. »Ach, Benjamin«, flüsterte Mutter nur und küsste ihn, »bist du in Ordnung?« »Klar«, sagte Benjamin und wand sich aus ihrem Griff frei, »ich bin okay.« Er drehte sich zu Tante Heti um, die immer noch ganz alleine dasaß. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Sie hielt sich die Hände an den Kopf und schien irgendwo ganz weit weg zu sein. »Oh Gott«, flüsterte die Tante entsetzt, »ich glaube, ich sehe alles doppelt.« Doch dann zuckte sie zusammen und richtete ihren Blick empört auf einen Punkt dicht neben Benjamin. »Benjamin«, krächzte sie, »was soll das heißen? Das geschieht dir ganz recht. Wie kannst du so etwas sagen?«